Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Michael Decker. Ich bin Mitglied hier in der Gemeindeleitung und habe heute die Ehre, die Predigt halten zu dürfen. Ich bin derjenige, der die Prediger einteilt, seit unser Pastor krank ist. Und ich habe mich heute sozusagen selber eingeteilt. Auch weil ich den Sonntag einen ganz spannenden Sonntag finde. Heute ist ja Palmsonntag. Ihr könnt es hier an der Deko erkennen, die so schön hingerichtet ist mit Palmen, einem Esel, auf dem Jesus reitet. Und um die Geschichte soll es auch heute gehen, um die Palmsonntagsgeschichte. Diejenigen von uns, die in christlichen Kreisen groß geworden sind, kennen die Geschichte wahrscheinlich aus Kindertagen, damals in der Sonntagsschule, komisches Wort, wurde die gerne erzählt mit solchen Bildern, die man an Flanelltafeln gehängt hat. Damals gab es ja noch kein YouTube und Instagram und so, da musste man sich anders behelfen. Und ich finde, diese Flanellbilder-Technologie hatte schon was. Wer kennt es noch aus seiner Kindheit so? Oh, wow. Super. Okay, da muss ich euch ja nicht erklären, wie das damit geht. Ja, YouTube 1.0, genau. Ja, es handelt um die Geschichte von Jesus, wie er in Jerusalem einzieht. Und diese Geschichte wird in allen vier Evangelien berichtet. Ich lese sie uns vor aus dem Johannesevangelium, die Verse 12, in Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Ich lese uns aus der Guten Nachricht-Übersetzung. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott! Heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zions Stadt, sieh, dein König kommt, er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander: Da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Jesus ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er ist berühmt geworden. Kurz zuvor hat er ein aufsehenerregendes Wunder vollbracht. Er hat einen Toten wieder lebendig gemacht, der schon 4 Tage lang tot in einem Felsengrab lag. Und das sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Auch ohne Fernsehen und Twitter, die hatten ja damals noch nicht mal Flanellbilder, war der Name Jesus in aller Munde. Wenn am Palmsonntag damals die Sonntagsfrage gestellt worden wäre, Jesus wäre mit großer Mehrheit zum König von Israel gewählt worden. Noch dazu war es 5 Tage vor dem Passafest. Das Passafest ist eines der größten jüdischen Wallfahrtsfeste. Die anderen beiden sind das Schabbutfest, was 7 Wochen später stattfindet, und das Laubhüttenfest, was nach der Weinernte stattfindet. Aber an diesen 3 Festen, insbesondere am Passafest, war die Stadt rappelvoll von Pilgern. Normalerweise geht man davon aus, waren etwa 50.000 Einwohner in Jerusalem damals, und zu dieser Zeit waren es mehrere Hunderttausend vermutlich. Die Stadt war proppevoll. Das Winzerfest in Wiesloch ist nichts gegen das, was damals in Jerusalem abging. Und so spricht es sich in dieser Menschenmenge schnell herum. Jesus ist auf dem Weg. Jesus kommt nach Jerusalem und sie rennen ihm entgegen vor die Stadt. Sie reißen Palmzweige ab und rufen: Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Und wenn das mal kein Empfang ist. Palmzweige stellten damals ein Symbol für siegreiche Könige dar. Und so begrüßen sie ihn ja auch: Heil dem König Israels. Jesus wird gefeiert, er ist der King, er ist der neue König. Gelobt sei Gott, dass er uns einen so starken König gibt. Einen, der das Ernährungsproblem löst und Tausende satt machen kann. Wir haben gerade vorhin übrigens davon gesungen. Einen, der genügend Wein macht, der bei einer Hochzeit nochmal 600 Liter extra spendiert. Einen, dem die Naturgesetze nichts anhaben können, der über das Wasser laufen kann. Einen, der das Gesundheitsproblem löst, der Kranke gesund macht, ja, der sogar Tote wieder auferweckt. Das ist doch mal ein König. Gepriesen sei Gott. Heil diesem König. Heil, das bedeutet so viel wie Gesundheit, Erfolg und Gnade sei diesem König. Und Jesus? Wie reagiert Jesus auf diesen triumphalen Empfang? Nimmt er die Huldigungen der Masse huldvoll entgegen? Genießt er das überschwängliche Lob? Lässt er sich mitnehmen in das Lob Gottes über ihn? Im Text steht nichts dazu. Kein einziges Wort über Jesu Reaktion auf diesen frenetischen Jubel. Aber es steht etwas anderes da. Es steht da nämlich, dass Jesus auf einem Esel dahergeritten kommt. Jeder andere wäre zu so einem Empfang in die Hauptstadt natürlich hoch zu Ross gekommen, aber doch nicht auf einem Esel, auf einem störrischen, langsamen, unedlen, blassgrauen Reittier der armen Leute. Das wäre etwas so, als würde Donald Trump eine Militärparade mit dem Fahrrad abfahren. Das geht gar nicht, undenkbar. Aber so kommt Jesus. Er strahlt nicht die Macht eines Königs aus. Er kommt nicht erhaben, elegant, stark, schön und reich daher. Stattdessen ohnmächtig und arm, auf Augenhöhe mit den Menschen. Schon in seinem äußerlichen Auftritt wird deutlich, dass es ihm nicht um Macht und Stärke geht, sondern dass er Frieden bringen wird. Die Jünger verstehen noch nicht so richtig, was da gerade abgeht. Erst im Nachhinein wird ihnen klar, dass es so kommen musste. Dass es sogar in den Altpropheten schon vorhergesagt wurde. Und ihr könnt nachlesen in Zacharja 9, Vers 9, dort steht im Alten Testament: Freu dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit. Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, dem Sohn einer Eselin. Damals wurde es also schon so vorhergesagt, wie es dann am Palmsonntag gekommen ist. Und dann gibt es da noch die Pharisäer in unserem Text. Sie nehmen zerknirscht zur Kenntnis, dass Jesus das ganze Volk auf seiner Seite hat. Sie müssen die Waffen strecken. Eigentlich wollten sie ja Jesus töten. Ihre Sorge war, dass der ganze Hype um Jesus dazu führen würde, dass die Römer ihn auch noch das letzte bisschen an Freiheit über Tempel und Religion nehmen würde. Und die Sorge war ja durchaus berechtigt. In dieser überfüllten Stadt würde ein kleiner Funke genügen, der überspringt und einen Volksaufruhr in Gang setzt. Aber im Moment können die Pharisäer nichts machen. Ihr Zeitpunkt kommt erst noch. Mehr dazu dann kommenden Freitag. Im zweiten Teil meiner Predigt möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen in diese Geschichte und ich möchte mal, dass ihr die Rolle des Beobachters verlasst und dass sich jeder mal wirklich hineinversetzt in einen bestimmten Menschen in dieser Geschichte. Und ich biete euch drei Möglichkeiten an. Es kommen drei Gruppen vor in der Geschichte und jeder darf sich aussuchen, in welchen dieser Menschengruppen er sich hineinversetzen möchte. Es gibt die Pharisäer, es gibt die Fans und es gibt die Jünger. Und jeder kann sich mal überlegen, für die nächsten 10 Minuten, was er sein möchte. Pharisäer, Fan oder Jünger? Keine Angst, es findet nur in eurem Kopf statt. Ihr müsst gleich keine Rollenspiele hier vorführen oder sonst was machen. Selbst euer Nachbar wird nicht merken, wer ihr seid. Die Pharisäer haben unter uns ja einen sehr schlechten Ruf. Und vermutlich ist kaum einer von euch jetzt ein Pharisäer. Aber sie kommen vor in unserer Geschichte. Und ich glaube, wir können auch von den Pharisäern einiges lernen. Die Pharisäer, die nehmen nämlich ihren Glauben sehr ernst. Glaube ist für sie nicht nur da für den Sonntagmorgen, für ein schönes Gefühl, sondern der bestimmt ihr Leben. 7 Tage lang, 24 Stunden lang jeden Tag. Sie meinen es wirklich ernst. Und ihr Glaube ist nicht oberflächlich, ist nicht weichgespült, ist nicht dem Zeitgeist unterworfen. Sie nehmen die Tora beim Wort und lassen sich davon bestimmen. Und das ist ja erstmal gut. Aber sie haben auch ein Problem. Sie haben sich ein geschlossenes System entworfen von dem, was wahr und was unwahr ist. Sie wissen genau, was richtig und falsch ist und lassen da auch nicht mehr mit sich reden. Selbst Jesus kommt nicht an sie heran. Er scheitert an ihren festgefahrenen Einstellungen und sie sind nicht mehr offen für Gottes Reden. Sie wissen ja schon alles. Was nicht sein darf, das nicht sein kann. Und so werden sie zu Feinden Jesu. Jemand, der sich nicht an ihre Vorschriften hält, der am Sabbat heilt oder Ehren rauft, der sich mit Ungläubigen einlässt, mit ihnen isst oder sogar mit ihnen feiert, der kann unmöglich Recht haben, wenn er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Da kann er noch so große Wunder tun, ja, da kann er sogar Tote lebendig machen. Jemand, der nicht in ihr System passt, der ist außen vor. Und noch schlimmer, der ist eine Gefahr. Jemand, der ihre Glaubensüberzeugungen hinterfragt und stellenweise sogar bloßstellt, der muss ruhiggestellt und mundtot gemacht werden. So einer darf keine Öffentlichkeit finden für seine Lehren. Aber genau das passiert. Jesus wird von der Masse bejubelt. Sie laufen ihm im Scharen entgegen und hinterher. Die Pharisäer sind die großen Verlierer dieser Geschichte. Frustriert müssen sie beobachten, wie das Volk Jesus zujubelt. Die Menschen haben sich von den Pharisäern abgewendet und Jesus zugewendet. Die Pharisäer stehen alleine da, kein Ansehen mehr, keinen Einfluss mehr, abgehängt. Sie sind resigniert und haben keine Idee, wie es weitergehen soll. So jedenfalls nicht. Und dann gibt es da die zweite Gruppe, das sind die meisten in unserer Geschichte, die Fans. Sie sind begeistert von Jesus. Sie wollen nah dran sein. Sie wollen ihn sehen und erleben. Sie wollen nichts verpassen. Schon gar nicht, wenn er wieder irgendwelche Wunder tut. Sie sind enthusiastische Bewunderer von ihm. Emotional voll dabei. Mit großer Begeisterung stecken sie auch andere an. Und wir lesen in Vers 17, wie sie dieses Wunder der Totenauferweckung von Lazarus weitererzählen. Sie sind Multiplikatoren. Sie verkünden von Jesus, die Fans. Aber wie wir wissen, ist ihre Begeisterung nur von kurzer Dauer. Sie geht nicht wirklich tief. Schon nach wenigen Tagen schlägt sie ins Gegenteil um und sie rufen Kreuzige ihn. Wie kann das sein? Wie können sie an einem Sonntag noch den König bejubeln, den sie am Freitag drauf töten wollen? Im Johannesevangelium wird uns in einem anderen Kapitel, im sechsten Kapitel, eine Geschichte erzählt, wo sich auch die Fans von Jesus abwenden. Damals hatte er 5.000 oder mehr als 5.000 Menschen satt gemacht und sie wollen ihn zum König machen, so wie hier in dieser Geschichte auch. Zunächst entzieht sich Jesus ihnen, aber am nächsten Tag finden sie ihn dann wieder in der Synagoge in Kapernaum und dann diskutieren sie intensiv mit ihm darüber, wer er eigentlich ist, in wessen Auftrag er eigentlich unterwegs ist und was das Ziel seines Lebens ist. Und die Fans, die da mit ihm diskutieren in der Synagoge, die kommen ins Nachdenken und ins Zweifeln. Sie fragen dann, wie kann Jesus behaupten, Gottes Sohn zu sein? Wir kennen doch seine Eltern. Wie kann er überhaupt vom Himmel auf die Erde gekommen sein? Und wieso sollte unser Heil von seinem Tod abhängen? Am Ende dieser langen Diskussion sagen sie dann, was der da redet, das geht zu weit. So kann man das nicht sagen, das können wir uns nicht mehr mit anhören. Und dann wenden sie sich von ihm ab. Es gehen so viele von den Fans, von den Nachfolgern, dass Jesus sogar seine Jünger fragt, was habt ihr vor? Wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortet dann, Herr, zu wem sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem uns Gott begegnet. Und das ist genau der Unterschied zwischen Fans und zwischen Jüngern. Jünger glauben und wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er vom Himmel auf die Erde gekommen ist, um uns ewiges Leben zu ermöglichen. Und damit sind wir jetzt bei der dritten Gruppe unserer Geschichte, den Jüngern. Sie werden ja nur sehr kurz erwähnt in Vers 16 und da auch nicht gerade besonders vorteilhaft. In einem Asterix-Comic hätte man ihnen vermutlich Namen wie Schnallnix gegeben. Denn die Jünger kapieren es nicht. Sie verstehen nicht, was da gerade vor sich geht. Dabei hätten sie es wissen können. Der Prophet Zacharja hatte genau diese Szene beschrieben. Großer Jubel über einen demütigen König, der auf einem Esel nach Jerusalem reitet. Aber es ist nicht schlimm, dass die Jünger das nicht verstanden haben damals direkt. Hinterher haben sie es ja dann einordnen können. Und das ist auch der Unterschied zwischen Jüngern und Pharisäern. Die Jünger sind lernfähig. Sie wissen nicht immer alles gleich, aber sie lernen dazu. Die Jünger sind schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Sie haben ihr Leben voll auf ihn ausgerichtet. Sie haben ihre säkularen Berufe aufgegeben und wandern mit Jesus durch Palästina. Sie sind ihm jeden Tag nah und lernen von ihm. Ihre Beziehung zu Jesus wird immer enger. Aus Schülern werden Freunde Jesu. Sie haben alles auf ihn gesetzt. Es gibt keinen Plan B, falls das mit Jesus doch nichts wird. Sie vertrauen ihm voll. Kleines Beispiel. Die anderen Evangelien erzählen, wie Jesus zu diesem Esel kommt, auf dem er da einzieht in Jerusalem. Und es wird berichtet, wie er zwei Jünger losschickt und sagt, geht mal in das Dorf da drüben und bindet den Esel los, der da am Dorfeingang steht. Und die Jünger machen das. Sie hätten ja auch sagen können, also Jesus, wir können doch nicht einfach da drüben in das Dorf marschieren und einen Esel klauen. Aber sie lassen sich auf diese Bitte Jesu ein und folgen ihm einfach, auch wenn sie nicht richtig verstehen, wie das gehen soll. Und ihr wisst, es war ja dann so, sie trafen dann die Besitzer dort und konnten mit denen klären, dass sie den Esel nur ausleihen, weil der Herr seiner bedarf. Und vielleicht waren die Eselbesitzer hinterher ganz stolz drauf, dass der Sohn Gottes auf ihrem Esel geritten ist. Das Motto unserer Gemeinde in diesem Jahr lautet Aufbruch, neue Schritte mit Jesus wagen. Ich sehe hier gerade die GZ, da steht es groß drauf. Und der Olli Huter hat auch einen Artikel dazu geschrieben. Aufbruch, neue Schritte mit Jesus wagen. Und ich möchte jetzt im dritten Teil meiner Predigt, das ist auch der letzte Teil und auch der kürzeste Teil, darüber mit euch nachdenken, was diese Schritte sein können. Was neue Schritte mit Jesus sein können. Ich lade uns ein, unsere Beziehung zu Jesus anzuschauen und zu fragen, wo stehen wir in Bezug auf ihn? Was könnten gute nächste Schritte sein, die unsere Beziehung zu Jesus vertiefen? Wo stehen wir uns vielleicht selbst noch im Weg? Wo besteht Veränderungsbedarf? Und ich möchte dabei im Bild dieser drei Gruppen bleiben und fragen, welche Schritte können Pharisäer machen? Welche Schritte könnten Fans machen? Und welche Schritte könnten Jünger machen? Für jemand, der Tendenzen hat, wie ein Pharisäer zu denken, könnte ein möglicher Schritt sein, sich mehr hinterfragen zu lassen. Seine eigenen Überzeugungen immer mal wieder im Licht von Gottes Reden auf den Prüfstand zu stellen. Sich zu fragen, welche meiner Einstellungen sind vielleicht einfach nur familiär, kulturell bedingt. Vielleicht einfach nur gute Angewohnheiten, die für mich passen, aber nicht für jeden anderen passen müssen. Die vielleicht nicht essentieller Bestandteil unseres Glaubens sind. Und wenn jemand an dieser Stelle anders denkt oder anders lebt, dann muss ich ihm nicht deswegen gleich den Glauben absprechen. Vielleicht kann ein nächster Schritt sein, mehr zu unterscheiden zwischen dem, was äußerlich ist, was Stil oder Form ist, und dem, was wirklich Inhalt ist. Und vielleicht kann es gelingen, mehr mit dem Herzen zu sehen und mehr die Beziehung wichtig zu nehmen, als das, was uns unterscheidet. Und mal ehrlich, sind wir nicht alle irgendwo der Meinung, so wie wir glauben und denken, ist es richtig? Und wer ein bisschen weiter rechts ist, der ist eher ein bisschen gesetzlich. Und wer ein bisschen weiter links ist, der ist zu liberal. Aber da, wo ich bin, da ist die Mitte. Ja, das ist ja doch so oft unser Denken. Vielleicht gelingt es uns da auch immer mal wieder über unseren Schatten zu springen und Schritte zu gehen, auch andere annehmen zu können, die anders denken. Für einen Fan, wie könnte ein Schritt für einen Fan aussehen? Vielleicht könnte es wichtig werden, sich darüber klar zu werden, wer Jesus wirklich ist. War er nur ein vorbildlicher Mensch mit vielen richtigen Einsichten und nachahmenswerter Lebensweise? Oder war er wirklich Gottes Sohn? Wenn letzteres der Fall ist, dann reicht pure Bewunderung womöglich nicht aus. Dann hat Jesus vielleicht einen Anspruch an mich. Dann möchte er vielleicht mein ganzes Herz, meine ganze Leidenschaft, mein ganzes Leben und nicht nur mein Begeistertsein am Sonntagmorgen. Vielleicht gibt es Lebensbereiche, die ich ihm bislang vorenthalte, über die ich lieber selber bestimme, statt sie gemeinsam mit ihm zu leben und zu gestalten. Vielleicht könnte ein nächster Schritt sein, mit ihm über meine Zeiteinteilung, meine Arbeitsweise, meine Gewohnheiten, meine Beziehungen oder was auch immer jetzt wichtig wird, ins Gespräch zu kommen. Darf Jesus mein Leben umkrempeln? Nicht, weil ich ihm damit einen Gefallen tun würde, sondern weil es gut für mich wäre. Vielleicht wäre auch ein nächster Schritt, mir darüber klar zu werden, ob ich wirklich alles auf Jesus setze oder ob ich vielleicht nicht doch noch einen Plan B in der Tasche habe, nur so für alle Fälle. Gehe ich deswegen vielleicht irgendwelche unguten Kompromisse ein? Und vielleicht wäre der nächste Schritt für einen Fan, dieses Bekenntnis des Petrus zu sprechen und zu sagen, Herr, zu wem sollte ich gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Ich glaube und ich weiß, dass du der bist, in dem Gott mir begegnet. Und so ein Bekenntnis kann ganz einfach in einem stillen Gebet passieren, ganz persönlich für dich. Oder du kannst dich damit jemandem anvertrauen, zum Beispiel in einem Gespräch oder Gebet nach dem Gottesdienst heute. Und auch die Jünger sind immer wieder herausgefordert, neue Schritte zu gehen. Vielleicht ist es dran, wie hier in dem Text, die Bibel besser zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen, Gott besser kennenzulernen. Das kann passieren, indem wir uns Zeit dafür zu nehmen, intensiver in der Bibel zu lesen, mit anderen darüber zu sprechen, zum Beispiel in einem Hauskreis. Vielleicht ist auch ein nächster Schritt, sich von den Fans anstecken zu lassen, von dieser Begeisterung für Jesus und mutiger und fröhlicher von ihm zu erzählen, von dem, was wir mit ihm erleben. Vielleicht ist es dran, die Komfortzone zu verlassen und mal eine neue Aufgabe auszuprobieren, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Und vielleicht ist es auch dran, von den Pharisäern zu lernen, was die Ernsthaftigkeit und die Konsequenz des Glaubens angeht. Aber ich glaube, auf jeden Fall ist dran, immer wieder neu Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen, immer wieder neu im Dialog mit ihm zu sein und seine Liebe, seine Kraft und seine Hilfe für mich in Anspruch zu nehmen. Und vielleicht kann ja gerade jetzt in der beginnenden Karwoche mit den zusätzlichen Feiertagen Raum dafür entstehen, das auch zu tun. Amen.